Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin heute mit einer IM on Tour und Lebrett-Folge, quasi beides in einem. Ich war unterwegs in Berlin und habe mir zwei Sachen angeschaut, nämlich die BerlinCon 2019 und die Spiel des Jahres-Verleihung 2019. Die sind nicht ganz zufällig beide in Berlin und natürlich auch vor Ort war mein wunderbarer Freund und Kollege Stefan aka Krimi Master. Guten Morgen.
Ja, wunderschönen guten Morgen. Ja, das ist ein Zufall, dass ich auch genau zu dem Zeitpunkt auch da war in Berlin und dann mit dir dort durchstreifen konnte.
Superschön, ja. Also BerlinCon 2019 ist eine Veranstaltung, über die wir jetzt ein bisschen berichten. Es ist eine Brettspiel-Convention, also genau heißt sie nämlich Berlin Brettspiel-Con 2019 und wird organisiert von Hunter und Kron, beziehungsweise die haben eine eigene GmbH daraus gegründet. Das sind zwei YouTuber, die sich hauptsächlich mit Brettspielen beschäftigen, seit einigen Jahren eben auch Brettspiel-Videos machen und sich da so ein bisschen erweitert haben. Also die hatten dann irgendwann die Idee, sowas Ähnliches wie die PAX zu machen oder wie die Gen Con in den USA. Also eine Brettspielmesse, die vor allem die Community in den Vordergrund rückt. So habe ich es zumindest wahrgenommen. So die letzten Jahre war das, glaube ich, auch noch stärker. Und dieses Jahr war ich zum ersten Mal, du warst die letzten Jahre ja auch schon, war jetzt, glaube ich, die fünfte BerlinCon, gell?
Genau, und ich war die anderen Jahre davor auch. Und da sieht man auch wirklich, wie die gewachsen sind. Also, dass das am Anfang noch so ganz klein war und auch nur ein paar Verlage da waren und eine andere Location, da war das so richtig familiär und so hat die paar gehandten Gesichter gesehen. Und ich fand, dieses Jahr hat das einen deutlichen Sprung gemacht im Vergleich zum letzten Jahr. Es ist auch eine neue Location, die aber wirklich so quasi nebendran ist, also einfach nur auf die andere Straßenseite gehen, oder ist nicht mal eine Straßenseite, aber auf diesen Weg eigentlich auf der anderen Seite durchgehen. Und letztes Jahr war das so verteilt auf mehreren Etagen, wo man dann wirklich über die Treppen so hochgehen konnte. Und dieses Jahr war das aber schon so richtig messenmäßig. Also wenn man da reingegangen ist, war das eine ganz große Halle, wo die ganzen Verlage dann auch sich aufgebaut haben, präsentiert haben. Also da, es hat sich schon rumgesprochen, es hat sich so etabliert. Und da muss man sagen, das ist schon was Tolles, was sie da geleistet haben, was sie innerhalb von den paar Jahren da aufgezogen haben.
Ja, das war vor allem, was mir gefallen hat, war, dass es so beides war. Also in der Mitte eben hatte das so ein bisschen den Flair, den man auch auf der Spiel in Essen hat. Also eben professionelle Messestände, Asmodee war groß da, Pegasus und wie sie alle heißen, die ganzen großen Verlage, aber auch sehr viel kleine Verlage. Und man hat eben diese typischen Messegänge mit den Messeaufbauten, mit ein paar Tischen, ein paar Prototypen dazwischen und ein paar Shops dazwischen. Aber im Unterschied eben zur Berlin Con hat die Spiel halt sehr, 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 sehr viele Hallen und dann auch wirklich eine Halle nur für Rollenspiele und Tabletop und so weiter und so fort. Und bei der BerlinCon war das halt eine Halle und daneben dran waren dann aber unglaublich viele Tische, also wirklich eine ganze Halle nur mit Spieltischen und einem großen Spielearchiv, bei dem man sich dann eben kostenlos Spiele ausleihen konnten. Also es war schon eine andere Gewichtung. Ich würde die BerlinCon jetzt auch gar nicht als Konkurrenzveranstaltung zur Spiel in Essen oder zur Nürnberg-Messe oder so sehen. Ich glaube, so verstehen die sich auch selber nicht. Aber es hat schon einen sehr professionellen Anstrich dieses Jahr bekommen.
Es ist natürlich so, dass das immer zu der Zeit ist, wo es draußen auch heiß ist. Also ich glaube, jede BerlinCon, auf der ich gewesen bin, war es draußen richtig heiß. Und ich weiß nicht, wie viele Leute dann eben auf die Idee kommen und sagen, ja, lass uns Brettspiele spielen gehen. Gehen wir doch in eine Halle, wo es heiß sein könnte und verbringen wir unsere Zeit damit, Brettspiele zu spielen. Das ist vielleicht ein kleiner Nachteil. Aber sie haben natürlich auch die Möglichkeit, hier ein paar Spiele zu zeigen. Oder die Verlage dann auch, die noch nicht jetzt im Zustand sind, dass die auf den Markt kommen. Da gab es auch ein paar zwar, die da wirklich veröffentlicht wurden. Aber man kann zumindest ein paar Prototypen aussehen, nur einfach, was die Verlage so planen. Weil Essen ist jetzt eigentlich so ein Zeitraum, dass die Verlage meistens schon wissen, was sie da eigentlich dann in Essen fertig haben wollen.
Ja, so richtig viele Neuheiten waren ja auch nicht da. Das muss ich natürlich auch vielleicht noch ein bisschen etablieren in der Branche. Es gab ein paar Neuheiten, die auch gezeigt wurden, was, glaube ich, ganz gut liegt, weil nächste Woche, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist jetzt der 23. Juli und am 30. Juli beginnt die USA-Messe, also die wichtigste Messe in den USA, die Gen Con. Und da haben auch sehr viel Verlage Spiele fertig. Und ich glaube, das bietet sich dann auch an, halt hier schon mal ein, zwei oder so zu zeigen für den deutschen Markt. Ich würde mal schätzen, es waren vielleicht so 20 bis 30 Neuheiten. Also kein Vergleich jetzt zur Spiel oder zu Nürnberg. Aber immerhin, also ist ja schon auch eine Errungenschaft, so weit zu kommen mit so einer aus Fankreisen, nenne ich es jetzt mal, gegründeten Convention, die eigentlich eher so ein Community-Treffen mal war, hin zu einer Messe, bei dem Verlage wirklich auch Geld investieren und Neuheiten präsentieren. Also Hut ab, echt eine starke
Absolut,
Leistung.
Absolut, ja. Und darüber hinaus gab es noch viele andere Auktionen. Zum Beispiel war ja wieder so ein Flohmarkt angeboten, wo man die Spiele abgeben konnte und dann eben dann rein durchgehen konnte und schauen konnte, ob jemand anderes was kaufen möchte. Und sie hatten einen Raum abgetrennt, wo auch irgendwelche Veranstaltungen gelaufen sind. Also Marc-Uwe Kling hatte zum Beispiel am Sonntag gelesen. Oder sie hatten so einen Panel, wo halt verschiedene Blogger auch geredet haben. Da ja, hat man sich schon was überlegt. Ein Stream ist anscheinend auch gelaufen. Das habe ich gar nicht mitbekommen gehabt, aber den gab es auch. Und natürlich Turniere. Und ja, dann konnte man so Crime-Fälle lösen, wie Chronicles of Crime hat da irgendwas gehabt. Also da waren schon auch wirklich jetzt noch darüber hinaus Sachen angeboten, die so ein bisschen was Besonderes eben waren, die was zum besonderen Event gemacht haben.
Ja, war echt cool. Und war auch super organisiert. Also wir hatten natürlich sehr viele Helfer auch aus dem Umfeld, aber auch diese ganze Orga. Also die Location war richtig gut. Die hat mir auch schon gefallen, als wir bei der EGX waren. Das war die gleiche, das ist die Station Berlin. Und habe dann auch gleich gefragt, ob das jetzt so dauerhaft bleibt. Und für die nächsten paar Jahre auf jeden Fall soll das planmäßig dort auch wieder stattfinden. Also werde ich auf jeden Fall wieder hingehen. Hat mir sehr gut gefallen. War echt sehr positiv beeindruckt und überrascht, wie gut es organisiert war. Inhaltlich vielleicht noch ein paar Sachen. Also wir haben uns natürlich auch ein paar Spiele angeschaut, ein paar Neuheiten, über die wir gleich reden. Interessant fand ich noch die Awards, die sie verliehen haben. Also die Veranstalter haben sich gedacht, naja, was gehört noch zu einer Messe? Natürlich irgendwie noch eine Award-Verleihung, eine Award-Show und haben einen neuen Preis ausgerufen, der eben halt auf der BerlinCon vergeben wird. Haben sie dann so eine Jury berufen aus eben verschiedenen Bloggern, Podcastern und so weiter. War zum Beispiel auch der Ben war dabei von Brettspielblog und so. Und die haben vier Preise vergeben. Designer of the Year, Publisher of the Year, Best New Designer 2019 und Best New Publisher. Und das Interessante daran fand ich, dass sie gerade, weil sie ja einen Tag oder zwei Tage vor dem Spiel des Jahres sind, haben sie sich überlegt, naja, wir machen das nicht so, wir zeichnen Spiele aus, sondern wir wollen die Menschen irgendwie in den Vordergrund stellen. Und das fand ich einen ganz interessanten Ansatz. Wurde jetzt dieses Jahr zum ersten Mal verliehen. Und war auf jeden Fall dadurch anders, hat sich auch anders angefühlt, als jetzt eben so die Verleihung, zu der wir später kommen.
Ja, ist natürlich eine gute Idee, die Personen ja mal dann so in den Vordergrund zu stellen. Kann man natürlich auch was kombinieren, also wenn eine Person mehrere Spiele auf den Markt geworfen hat oder sowas. Auch interessant, weil du es auch gerade Englisch vorgelesen hast, ist das Ganze international orientiert. Also da soll es eben nicht nur im deutschsprachigen Raum gehen, sondern ganz bewusst eben auch sind die Awards eben auf Englisch, weil das auch internationale Autoren sein können oder eben, ja, die Designer.
Ja. Wir können ja mal kurz sagen, wer da noch gewonnen hat. Wie gesagt, interessant fand ich es, dass sie versucht haben, die Menschen in den Vordergrund zu stellen. Im Endeffekt geht es aber dann doch wieder um die Spiele. Also auch bei der Spiel des Jahres Veranstaltung redet man natürlich dann auch über Elizabeth, Hargrave, obwohl ihr Spiel dann ja eigentlich gewonnen hat. Und genauso war es dann hier auch. Hier haben halt da zwar dann die Menschen gewonnen, aber man hat dann auch gesagt, naja, das ist halt der oder die von dem und dem Spiel. Ja. Oder so. Also das hat sich dann im Endeffekt dann doch gar nicht so anders angefühlt. Wir können ja mal sagen, wer gewonnen hat. Best New Designer. 2019 hat die Jury dann dort gewählt Elizabeth Hargrave, die eben mit Flügelschlag dann auch das Kennerspiel gewonnen hat. Spoiler für nachher. Best New Publisher wurden Starling Games, also mit Ing, Starling Games, die Everdell gemacht haben. Die waren leider nicht vor Ort. Publisher of the Year wurde dann Portal Games. Die haben dieses Jahr Detective gemacht. Der Ignazi, der war dann auch vor Ort. Der war ja auch wegen Detective dann bei der nächsten Verleihung. Das hat sich dann auch ganz gut kombiniert. Und Designer of the Year wurde Wolfgang Warsch. Was dann so ein bisschen auch so, wo ich gemerkt habe, dass manche nicht ganz so happy waren mit den Entscheidungen. Also ich würde jetzt nicht irgendwie kritisieren oder so die Entscheidungen, das hat die Jury ja irgendwie für sich ausgemacht, aber ich habe es nicht ganz verstanden, warum Wolfgang Jarsch für dieses Jahr ausgezeichnet worden ist, weil dieses Jahr hatte ich nicht so das Gefühl, dass er die großen Würfe gelandet hat im Gegensatz zu einem Jahr davor.
Ja, man kann ja sagen, das ist eben dann doch anders, dass er nicht für ein einzelnes Spiel ausgezeichnet wird, sondern für das Gesamtwerk. Und da hat er ja schon mit jetzt Fuji, Bricks und eben die Taverne im tiefen Tal ja schon drei sehr vorzeigbare Spiele entworfen. Naja, und wenn man das so als Gesamtkunstwerk jetzt so betrachtet, ja, dann kann man nur sagen, in der Summe ist das auf jeden Fall auszeichnenswert.
Ja, ich habe ja nur jetzt gesagt, wie die Stimmung dann oder die Diskussion so danach war,
ja.
dass man dann eben halt doch wieder über seine Spiele geredet haben. Also, dass er einen Preis verdient hat, weil bei dem Output und wie unterschiedlich seine Spiele sind, finde ich, kann man den Preis auch absolut rechtfertigen. Aber natürlich ging es danach dann gleich wieder um die Spiele.
So ja, natürlich. Ja.
Genau. Gut. Also BerlinCon 2020 steht auch schon fest und ich glaube, ich werde da wieder hingehen. Also ja, mir hat das sehr viel Spaß gemacht und vor allem kann ich das auch empfehlen, wenn man jetzt immer mal schon so überlegt, will man irgendwie nach Essen oder will man nach Nürnberg? Nürnberg geht ja nicht, ist ja eher eine Pressegeschichte oder die Spieletage in sonst wo. Wenn man irgendwie die Reise nach Berlin auf sich nehmen will, also ich gerade als Besucher, glaube ich, ist es super spannend. Als Presse, finde ich, war jetzt so nicht ganz so viel da. Das wird natürlich auch noch wachsen. Da waren mir ein bisschen zu wenig Neuheiten im Endeffekt. Aber es ist jetzt nicht so, als wurde mir langweilig oder hätte ich zu wenig zu tun gehabt. Aber gerade als reiner Brettspiel-Fan ist die, glaube ich, ideal, diese Messe.
Du hast ja immer einen Platz gefunden. Also es gab ja immer irgendwie freie Plätze und ansonsten bist du in den Nebenraum gegangen. Also das ist schon, glaube ich, für einen Otto-Normalbesucher reizvoll.
Und ich fand die Atmosphäre da cool. Man konnte immer raus, dann war da draußen eine Bar aufgebaut, verschiedene Foodtrucks und so weiter. Man konnte da draußen rumstehen in der Sonne, einen Radler trinken, mit den Leuten reden und dann wieder sich ein Spiel ausleihen und weiterspielen. Das fand ich schon sehr cool, ja.
Genau. Mhm.
Gut, was haben wir uns angeschaut, Stefan, vor Ort?
Ja, zuerst waren wir bei Feuerland und da hat uns liebe Inga so ein paar Spiele erklärt.
Das ist die Redakteurin.
Das erste war Crystal Palace. Das war jetzt noch ein Prototypenstatus, also hat man im Material gemerkt, aber es war sehr reif, was das, ja, schon von dem Entwicklungsstand her.
Ich würde es gar nicht, also es ist ja schon entschieden, dass es kommt. Also von daher würde ich es nicht Prototyp nennen, weil Prototyp ist, glaube ich, würde ich jetzt eher sagen, wenn das Spiel noch nicht sicher ist, dass es passiert. Ich würde sagen, das war ein Handmuster oder so, oder? Das war schon finale Grafiken. Mhm. Und Feuerland hat schon entschieden, dass das nächste große Spiel wird. Also wird es vielleicht ein bisschen sich noch verändern, aber insgesamt ist es entschieden, dass es passiert.
Ja. Da hast du recht, das stimmt. Das ist ein Expertenspiel, muss man sagen. Also es war schon von dem Regelaufwand sehr oberes Level. Ganz simpel runtergebrochen ist es ein Würfeleinsatzspiel. Wir haben eben Würfel zur Verfügung und die verdrehen wir auf irgendwelche Seiten, verdeckt. Und danach platzieren wir die auf verschiedene Tableaus, wofür uns dann Personen anwerben dürfen oder Gegenstände. Das Ganze hat gespielt im Rahmen von der Weltausstellung 1835 oder 31, irgendwie sowas.
Es ging so, und über 4-5 Jahre spielt man dann da in der Zeitepoche.
Genau, da merkt man den Marker auch immer so weiter. Man sagt, jetzt ist das Jahr, jetzt ist das Jahr. Und ja, da muss man eben so viel bezahlen, wie man also als Würfel, also Augenzahl eingestellt hat. Also ich kann nicht überall 6 nehmen, sondern ich muss ja schon abwägen, wie ich das mache, weil ich habe am Anfang nur 40 Münzen zur Verfügung und da muss ich immer dementsprechend ausgeben. Also muss ich schauen, dass ich wieder neue Münzen bekomme und muss versuchen, eben eine gute Engine aufzubauen. Die Maschine muss laufen, also muss ich die Karten so kaufen und kombinieren, dass es mir in späten Runden eben dann auch was abwirft. Ja, das jetzt ganz wirklich runtergebrochen auf dem Level war's. Besonders gut gefallen hat mir da auch die Grafik, die überraschend anders aussah und ansprechend. Und auch, dass man versucht hat, irgendwie den Zeitgeist so ein bisschen einzufangen. Also die Personen, die man zum Beispiel anwerben konnte, waren dann tatsächlich Alexander von Humboldt oder Sherlock Holmes. Sowas hat man gezeigt.
Tesla und solche Leute.
Genau. Richtig. Ja. Und auch die Erfindungen, die man dann da nehmen konnte, waren dann so, eben, was zu dem Zeitgeist entsprach. Das fand ich schon ganz ansprechend.
Ja, war richtig cool. Also hat man ja auch total angesprochen, auch einen neuen Illustrator mal ausgesucht, der eben noch nicht so verbraucht ist. Bei vielen Brettspielen guckt man ja so hin und erkennt irgendwie sofort, von wem das ist. Und hier haben sie einen neuen Illustrator eben gemacht, der noch kein Brettspiel gemacht hat. Und es war richtig cool. Also war ein ganz untypischer Stil, so leicht Steampunk-artig, aber eben nicht so abgedreht, sondern schon so realistisch. Und war sehr cool. Also habe ich Bock drauf. Wirkt sehr komplex auf jeden Fall, aber so, dass die Sachen so wie so Zahnrädchen so ineinander greifen. Also wenn das gut funktioniert, dann könnte das, glaube ich, ein Expertenhit werden auf jeden Fall. Ja. Hat einen guten Eindruck gemacht. Dann haben wir Dinosaur Island in der deutschen Version gesehen. Das habe ich in den letzten Wochen sehr intensiv gespielt, ist gerade mein absolutes Lieblingsexpertenspiel. Dinosaur Island, könnt ihr euch vorstellen, ist wie ein sehr buntes Jurassic Park Management Spiel. Also wer Theme Park oder so auf dem PC früher gespielt hat, der weiß genau, wie das aussieht, nur dann eben mit Dinos. Man baut eben Pommesbuden, man baut Gehege für Dinos, man kann auch Rides und Merchandise Stores und sowas bauen. stellt Leute ein und muss halt wirklich seinen Park managen. Und am Ende gibt's halt Punkte für den spannendsten Park. Und die ganz coole Mechanik ist eben, dass du immer ein Excitement-Level aufbaust. Also je gefährlicher deine Dinos im Park sind, desto mehr Excitement baust du auf, also mehr Aufregung. Und dann kommen auch mehr Leute zu dir in den Park. Wenn du aber eben nicht für genug Sicherheit sorgst, dann werden die gefressen. Und dann verlierst du Siegpunkte. Und okay. Allein dafür ist das Spiel schon sehr, also richtig schön thematisch. Und du musst dann halt eben so verschiedene Dinge, verschiedene Phasen, du musst halt erst immer so ein bisschen Planung, musst dich halt um verschiedene Angestellte kloppen und so weiter mit deinen Mitspielern und dann eben auch halt gut managen deinen Park. Investierst du jetzt ins Dino-Gehege oder versuchst du doch irgendwie nur vegetarische Dinos reinzuholen, die bringen dir aber halt nicht so viel Aufregung, dafür ist halt die Sicherheit leichter und günstiger und so weiter. Und da freue ich mich sehr drauf, war letztes Jahr in Essen, als die englische Version da war, war so ein Kickstarter-Projekt, auch schon so ein kleiner Hype um das Spiel und landet jetzt eben bei Feuerland, kommt im September und wir haben dort das erste deutsche fertige Retail-Muster gesehen und da bin ich sehr gespannt drauf, also freue ich mich sehr auf die deutsche Version.
Also ich habe es nicht gespielt, sondern nur gesehen eben und ja, das springt dann halt so ins Auge, weil man weiß im Moment gar nicht, ob man das jetzt hübsch findet oder nicht, aber auf jeden Fall besonders. Also es sind so ganz viele Neon und so grelle Farben, aber dann schon irgendwie wieder so, dass man sagt, ja, es könnte aus den 80ern oder 90ern so direkt entsprungen sein, oder? Voll.
Ja, total. Also die Designer gehen da wirklich all in.
Also, ja.
So richtig auf Anschlag gedreht, die Farbpalette. Richtig cool. Genau, Farbpalette ist ein gutes Stichwort.
Ja, richtig.
Genau. Ja, wir waren bei Hyber, ein kleines neues Studio aus München. Oder waren die Berlin? Die anderen waren, glaube ich, aus München.
Ja, die waren Berlin, ja. Mhm.
Ja, Berlin. Hyber, man hört es vielleicht schon am Namen, ein Studio, was sich auf Hybrid-Spiele konzentriert. Und das erste Spiel heißt Soviet Kitchen Unleashed. Ist gerade auf Kickstarter gewesen. Just im Zuge der Aufnahme ist es gerade ausgelaufen und wurde mit 15.000 € erfolgreich finanziert und kommt dann hoffentlich in Essen auch vielleicht irgendwie bei einem Verlag unter oder so. Aber um was geht's denn, Stefan?
Ja, wir müssen uns gegenseitig Farben beschreiben. Das heißt, wir haben ein Essen vor uns liegen, das hat eine bestimmte Farbe. Nehmen wir mal an, so olivgrün. Und dann müssen wir auf unserer Hand, haben wir Karten und die scannen wir ein mit der App. Und dann sage ich, ja, ich habe irgendwas, es ist schon zwar grün, aber eher ja so wie so ein Apfelgrün vielleicht. Und dann sagst du, ja, aber ich habe eine andere Karte, die passt dazu. Wenn man die beiden mischen, dann kommt so ein Olivgrün raus. Und da ist auf der Rückseite der Karten ist so eine Farbskala drauf, sodass man immer weiß, ja, wenn man die Sachen mischt, so ja die Gegenfarbe, dann kommt man in den Bereich rein und kann das so ein bisschen abschätzen. Und dann wird eben das Ganze zusammengemischt und dann wird das in so einen Mixer geworfen, dann kommt das so raus und dann wird gesagt, wie gut man, wie viel Prozent man für diese Farbe getroffen hat und ob das derjenige noch ist, ob das dann eben die Farbe hat, die er sich so vorgestellt hat, ob man sich das so wünscht.
Genau, weil das Thema ist, dass man eben in so einer Küche arbeitet und diese Gerichte zusammen braut, weil diese Farbscannen, das sind dann im Endeffekt dann die Zutaten, die man eben in diesen Mixer schmeißt und es ist alles auch so richtig überdreht, also es hat so ein ironisches Sowjet-Thema eben, dass man in so einer wilden Küche arbeitet, man kann dann auch radioaktive Materialien da reinschmeißen in den Mixer oder irgendwie Schlamm oder Sumpfkröten und so Zeug, also sehr, sehr witzig gemacht und eben die Mechanik finde ich so cool, weil du bist immer gezwungen, auch eine Karte zu spielen, also immer erst, wenn alle Mitspielerinnen eine Karte gescannt haben, dann wird das Gericht abgefeuert und gescannt und gemixt, meine ich, und dann steht da halt eben, du hast zu 67% den Geschmack des Kunden getroffen. Sehr cool, sehr frische neue Idee, die ich so auch noch nicht gesehen habe. Und wir haben dann auch kurz mit den Machern gesprochen und die haben uns dann auch erzählt, dass sie eben nur Hybrid-Games entwickeln wollen. So ein bisschen wie vielleicht Rudy Games, mit denen wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen haben. Aus Österreich sind die, glaube ich, gell?
Mhm.
Genau. Und da freue ich mich sehr drauf, dass wir da so ein weiteres Studio kriegen, was vielleicht ein paar neue kreative Impulse da reinbringt. Und das als Erstlingswerk, da bin ich schon sehr gespannt, wenn ich die finale Version jetzt dann mal spiele. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die Demo-Runde, die wir da gemacht haben.
Mhm. Genau, also auf jeden Fall beachtlich und sollte man mal ein Auge drauf werfen, weil die sollen dann in Essen ja auch dann wieder sein und das Spiel auch da im Petto haben. Also falls man den Kickstarter verpasst hat, ist das die nächste Gelegenheit.
Jo. Dann gibt's neues Legacy-Futter für deine Brettspieldecke, Stefan, oder?
Ja, was für ein Dilemma. Also ein Kings-Dilemma ist das nämlich. Von Heidelberg Games etwas. Und zwar, ja, ich spiele da schon seit ein paar Jahren drauf. Also das wurde ja schon, glaube ich, vor 3 Jahren angekündigt. Und ich war total neugierig drauf. Und als ich dann gesehen habe, dass die tatsächlich einen spielbare Version dort haben, wollte ich es unbedingt spielen, aber das war nur ein Probefall. Also das hat zwar die Mechaniken jetzt aufgegriffen, auch nicht den tatsächlichen, ja, wie das Spiel dann sein soll. Also man, ich kann jetzt nichts spoilern, weil das war wirklich bloß für den, für dieses Event kreiert worden. Wir sind alle Familien, die den König beraten zur Seite stehen und werden dann vor verschiedene Dilemmata, heißt es, glaube ich, gestellt, also oder Dilemmas, je nachdem, und müssen dann entscheiden und haben dann immer die Möglichkeit, entweder Ja oder für Nein zu stimmen oder auch zu passen, einfach zu sagen, ja, okay, was in dieser Abstimmung rauskommt, ist mir nicht wichtig. Im Vorfeld des Spiels haben wir eine Karte bekommen, die uns zuweist, was wir erreichen sollen. Zum Beispiel stand Greedy bei jemandem drauf, da muss man versuchen, dass das Geld möglichst hochsteigt auf dieser Leiste. Oder ich weiß gar nicht mehr, was die anderen Sachen gestanden sind, aber auf jeden Fall gab es eben so Karten, so Wertungskarten, und die Entscheidungen müssen eben so gefällt werden, dass man das, diese Leiste nach oben bekommt oder in einem bestimmten Bereich bekommt, wie es eben auf der Karte draufsteht.
Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so bei, wie bei Game of Thrones, dass die Berater des jeweiligen Herrschers oder der Herrscherin immer so eine ganz eigene Agenda haben. Also so habe ich mich zumindest die ganze Zeit gefühlt wie, wie Littlefinger oder so. Ja, dass ich euch immer überzeugt haben wollte von der Entscheidung so, ja nein, wir müssen dann natürlich dagegen stimmen, gegen diese Entscheidung, weil ich halt wusste, ich kriege besonders viel Punkte, wenn halt alle Marker irgendwie im, im unteren Bereich sind oder so, ja. Und neben mir saß, ich weiß gar nicht mehr, wer neben mir saß, die hatte die Ansage, alles muss im positiven Bereich sein. Also dem Volk muss es gut gehen, wir müssen viel Geld haben und so weiter. Und die hat natürlich dann immer voll dagegen argumentiert. Und das klingt von der Prämisse fantastisch. Und diese Legacy-Geschichte ist dann halt so, dass man, dass wir die Berater einer ganzen Dynastie von Königen und Königinnen sind. Ja, also immer eine Partie ist quasi ein Königreich. Und wenn der dann stirbt, dann kommt eben der nächste König. In der nächsten Partie beraten wir dann weiter und so weiter. Und wir können aber unseren, unser Haus, deswegen eben dieser Vergleich zu Game of Thrones, unser Haus hatte eben halt auch immer einen Berater an diesem Hof. Und dann kriegt man eben so Erfahrungspunkte, so ein bisschen wie an so einem Rollenspielbogen, dass man, wenn man eben bestimmte Achievements, heimliche Achievements erfüllt, dann darf man eben bestimmte Dinge verbessern bei sich oder bekommt gewisse Siegpunkte. Klingt von der Prämisse unglaublich geil, Stefan. Also ich habe so mega Bock gehabt auf dieses Spiel.
Das wirklich Besondere im Spiel ist eben, dass man diese Entscheidungen, die man dann gefällt hat, auf daran münden, dass man andere Karten bekommt. Also man macht eben den Umschlag dann die Karten raus und entscheidet dann da dort weiter. Und es kann sich, je nachdem, wie das entschieden wurde, völlig anders entwickeln. Also wir hatten dann irgendwie mit so einer religiösen Sekte zu tun, die behauptet hat, es gäbe noch eine achte Gottheit oder eine achte Tochter, obwohl wir eigentlich nur sieben bekannt sind. Und jetzt war halt die Frage, ja, möchten wir eine neue Religion da jetzt zulassen oder nicht? Und was für Auswirkungen hat das, wenn wir eine neue Religion etablieren oder eben nicht etablieren und abweisen? Also gibt es dann einen Kampf oder das kann so völlig unterschiedlich gehen. Und das fand ich was Spannendes. Schwierig war da letzten Endes aber bei der Umsetzung eben, das hat sich so spannend angehört, wie du es beschrieben hast, dass man eben so diskutiert und versucht, den anderen zu überzeugen. Aber letzten Endes geht es mir jetzt weniger darum, dass ich die Geschichte in eine bestimmte Richtung lenke, sondern einfach nur mein Ziel zu erfüllen. Und dadurch, dass auf den Karten bei Ja und Nein auch draufsteht, in welche Richtung die Marker nachher geschoben werden, zwar nicht wie viel, aber zumindest tendenziell, war bei mir eigentlich immer relativ klar, ob ich für Ja oder Nein oder für Passen stimme. Und ich hätte es halt irgendwie schon so gern gehabt, dass ich versuche, diese, ja, die Stadt so ein bisschen mehr zu leiten und ein bisschen mehr dieses Gefühl zu haben, nee, ich habe jetzt wirklich so diese Entscheidung, weil ich die Stadt gestalten will.
Ja, ich weiß halt nicht, ob es jetzt nur an diesem Demo-Fall liegt, an der lauten Messeatmosphäre. Also natürlich so ein Spiel, was jetzt voll auf Stimmung setzt und die Texte natürlich, wir mussten relativ uns anschreien auf der Messe, um diese Texte zu hören. Das war echt anstrengend. Also ich glaube, dass das in einer zu Hause in so einer Atmosphäre macht man noch eine Kerze an und so, weißt du, ein bisschen Vorhänge zuziehen, dann kann das, glaube ich, schon sehr viel besser funktionieren, dass man da in diese Rolle reinschlüpft und auch dann eben mehr auf die Geschichte achtet und da mehr drin ist. Also das war messetechnisch natürlich ein bisschen schwierig, aber mein Dilemma tatsächlich war mit der Geschichte, dass ich eben gesehen habe, was für Auswirkungen meine Entscheidung hat. Und das hat mir so ein bisschen dann die Mechanik vor Auge geführt. Also wie bei vielen Spielen habe ich dann halt drauf geguckt, welche Entscheidung mache ich jetzt und habe dann daraufhin entschieden, welche Mechanik mir mehr Punkte gibt. Und mir war dann relativ egal, ob ich jetzt inhaltlich für oder gegen den Bau dieses Götzen stimme. Weißt du? Also das, was du jetzt gerade beschrieben hast. ich habe nicht moralisch entschieden, sondern eben mechanisch. Und ich hätte sehr viel besser gefunden, wenn eben das nicht klar gewesen wäre, was positiv und was negative Auswirkungen hat, weil man, das kann man ja auch anhand der Geschichte eigentlich erkennen. Andererseits habe ich mir überlegt, wenn sie das eben nicht auf die Karten vorne draufdrucken, dann kann es vielleicht auch sehr frustrierend sein, dass man sagt, ja, ich habe das jetzt irgendwie storymäßig gehandelt, aber das hat dann im Endeffekt der Überraschungseffekt, dass das gegenteilig war zu dem, was mir Punkte gibt. Also ich glaube, das ist sehr schwer auszubalancieren und ich bin gespannt, wie das im finalen Spiel dann sein wird.
Ich befürchte halt, wenn ich es mit gewissen Personen spiele, die sehr auf Mechanik gehen, dass die einfach sagen, lest die Geschichte mir gar nicht vor. Ich will nur sehen, was bei Ja und was bei Nein passiert. Man sieht ja, welche Marker dann vorgehen werden und danach werde ich mich dann entscheiden. Und die würden dann einem das Spiel, glaube ich, kaputt machen.
Also, ja, mit denen darf man es nicht spielen. Ja,
richtig,
das ist definitiv genau so, ja.
Aber ich würde es wirklich sehr gerne ausprobieren. Ich bin schon sehr neugierig drauf. Und dann werden wir auf jeden Fall nochmal dazu casten, wenn wir die finale Version gespielt haben und dann unsere Gruppe, ja.
Auch das kommt bei Heidelbeer raus und ist von Horrible Games. Also werden wir beide auf jeden Fall spielen. Da könnt ihr euch sicher sein, dass das in unserem Cast auftaucht. Dann Kitchen Rush haben wir beide schon auch als kleine Perle in der letzten Essen-Messe oder vorletzte gefunden. Ein Spiel, was jetzt nach Deutschland kommt, nämlich bei Pegasus. Komplett überarbeitet, neues Cover und auch einige neue inhaltliche Veränderungen. Deswegen greifen wir es nochmal auf. Haben wir nämlich dann auch beim Pegasus-Pressetermin gesehen. Kitchen Rush.
Ich mochte das Spiel. Also es war gleich so eins, das habe ich gesehen und habe mir gedacht, oh, das ist aber interessant. Das sieht ja toll aus. Mhm. Wir müssen einfach so eine Küche betreiben in einem Restaurant, bekommen also irgendwelche Anweisungen. Ja, da hat jemand bestellt Spaghetti Carbonara. dazu braucht er die und die Zutaten. Okay, und dann nehme ich eine Sanduhr, die ich zur Verfügung habe, und stelle die erstmal in den Warenraum und nehme die Pasta da raus und nehme noch Tomaten dann raus. Und dann muss ich warten, bis die Sanduhr abgelaufen ist, und dann muss ich mir den entsprechenden Teller nehmen oder das Rezept dazu nehmen, oder ich muss was würzen, ich muss kochen, also dass der langsam runtergeht, und das alles bis jetzt gleichzeitig. Also die anderen Spieler machen das auch. Und am Anfang ist es noch relativ leicht, aber je weiter das Spiel geht, umso chaotischer wird's. Dann sagt man, ich brauche noch die Pasta von dir oder den Salat dort drüben, und dann gehe ich dorthin und sage,
und dann schreie ich, nein, ich brauche doch die Pasta. Und ja, dann schreie ich rum, geh da weg, ich muss an den Herd. Und wenn ihr Overcooked gespielt habt auf PlayStation, Xbox oder so, dann wisst ihr ganz genau, welche Art von Spiel das ist. Nämlich alle gleichzeitig rennen in der Küche rum, wildes Chaos, und es ist trotzdem kooperativ, weil man eben gemeinsam immer eine gewisse Anzahl von Gästen bedienen muss. Und trotzdem hat aber jeder seine eigenen kleinen Ziele, weil man ja sein Rezept irgendwie fertig haben will, um eben an diesem Gemeinschaftserfolg mitzuarbeiten. Und dann merkt man sehr schnell nach ein, zwei Partien, oh Mist, wir müssen uns viel mehr absprechen. Ja, wir müssen vorher fragen, kann ich hier dieses Fleisch nehmen? Kann ich da die Kartoffeln holen? Wer kann mir das und das geben und so weiter? Und das ist richtig, richtig cool. Und Kitchen Rush in der neuen Version, also klar, dass jetzt die Grafiken und so überarbeitet werden, das passiert ja gerne mal, damit es eben irgendwie zum Verlagsbild passt. Aber Pegasus ist wirklich hin und hat eine der, die Schwachstelle eigentlich des Spiels, die wir auch hatten, echt richtig gut ausgebügelt und überarbeitet.
Das war nämlich das Problem, dass es wirklich sauschwer war.
Ja.
Also ich weiß noch, als ich jetzt erst die erste Partie gespielt habe, konnte man sich entscheiden, ob man einfach, mittel oder schwer spielt. Und dann, spielen wir halt mittel. Also erstmal gucken, ist ein Familienspiel, sieht ja so aus. Und wir gingen ja gnadenlos unter. Also wirklich gar kein Licht gesehen. Und man sagt, okay, jetzt probieren wir mal einfach. Und selbst einfach haben wir die ersten 4 Partien verloren, bis wir mal so eine richtige Taktik hatten. Das war natürlich schon herausfordernd, aber es war auch frustrierend. Mhm. Und deswegen ist eigentlich eben gut, dass dann eine Redaktionsarbeit geleistet wurde, dass man das nach und nach alles erst nimmt. Also es wird dann ein bisschen leicht reingeführt. Erstmal so die Mechaniken kennenlernen und die ersten Erfolge feiern und so nach und nach den Schwierigkeitsgrad ansteigern. Das fand ich gut gelöst.
Genau, ihr müsst euch vorstellen, wie so ein Kampagnenmodus reingemacht. Wenn ihr Magic Maze gespielt habt, kennt ihr das. Das heißt, man hat jetzt nicht irgendwie Module, die man dazu macht oder wegmacht, sondern man geht in der Anleitung eben der Reihe nach durch und man hat dann eben am Anfang nur die ganz einfachen Mechaniken. Geht, begrüßt die Gäste, hol dir ein Rezept, hol dir die Zutaten und koche. Und wenn man das gemeistert hat, das schafft man dann auch relativ schnell, dann kommt quasi Level 2, dann sagen die Gäste, steht dann auch so schön in der Anleitung, dann sagen die Gäste, das war ja schon ganz lecker, aber irgendwie fehlten Gewürze, da fehlt noch irgendwie ein bisschen Geschmack. Zack, kommt eben ein neues Element hinzu, macht man eben ein neues Tütchen auf mit den neuen Gewürzen, bekommt diese Mechanik erklärt, spielt dann wieder eine Runde mit Gewürzen und so weiter. Und nach kommen dann eben immer mehr Sachen dazu, man dreht dann das Brettspiel, mir fällt der Name nicht ein, das Board, das Brett.
Das Brett.
Die kann man dann so, die kann man dann wenden und da gibt's dann halt eben neue Abstellflächen, um zum Beispiel neue Waren zu ordern und solche Geschichten. Da war jetzt nichts Neues dabei. Also alles, was da drin war, kennen wir jetzt eben schon aus der Originalversion von Kitchen Rush, von Atibia Games oder sowas war das, glaube ich, gell? Mhm, Atibia ja. Games. Und die sind jetzt, ist nichts ganz Neues dazugekommen, aber eben jetzt so strukturiert und chronologisch aufgebaut und das ist eine unglaublich gute Entscheidung. Also Hut ab vor dieser redaktionellen Leistung, weil das hat dem Spiel genau gefehlt, um diese Zugänglichkeit zu haben. Weil wie du schon gesagt hast, man schaut das Spiel an und denkt sich, absolutes Familienspiel und dann wird man da irgendwie so frustriert. Also ich glaube, das könnte ein Erfolg werden jetzt für Pegasus.
Ja, freue ich mich auch drauf. Also wirklich diese neue Version dann auszuprobieren. Hm. Apropos ausprobieren, wir sind natürlich wieder vorbeigekommen an einem Stand, da konnten wir einfach nicht vorbeigehen.
Nee, ging gar nicht.
Denn das war, ja, ein Escape-Raum, aber wieder anders. Und zwar in der Form, dass wir vor einem Spielbrett sitzen und man schaut in so ein Haus rein und jeder hat den anderen beschrieben, was er so sieht. Und dann haben wir gesagt, dann müssen wir uns einen Termin geben lassen, weil das ist ja eigentlich genau unser Ding. Hm. Das heißt Mystery House und da ist es wirklich so ein Haus aufgebaut. Ihr müsst euch vorstellen, wie so ein, der Spielkarton und dann sind so Scheiben reingesteckt, sodass dann insgesamt ein, ja, ein Haus entsteht. Und wenn man diese Scheiben dann so rauszieht, dann kann man in den Raum reingucken.
Mich hat es so ein bisschen an das verrückte Labyrinth in 3D erinnert, vielleicht so, oder? Wo an der Schachtel Gucklöcher sind. Also es sah ja aus wie so ein Labyrinth, wie so ein Maze, wo man genau, so Stecker oben reinsteckt und an der Seite des Kartons waren dann Sichtfenster, wie so Gucklöcher. Schwer zu beschreiben, aber ja, es sah nicht optisch aus wie ein Haus, sondern eher wie so ein Dungeon, ehrlich gesagt.
Mhm. Und ich habe das Handy auch immer genommen, um reinzuleuchten, weil es schon dunkel war. Und dann habe ich den anderen halt beschreiben können, was ich so sehe. Und sage, ja, ich sehe das und das sehe ich da an der anderen Ecke. Was seht ihr denn? Und dann konnte man so ein bisschen kombinieren und eben nach und nach die Türen öffnen. Das heißt eben dann, das so entfernen und weiter reinsehen. Deswegen wurde es dann auch dunkler, also wenn man da hingegangen ist. Sind auch Karten dabei. Man kann also auch Gegenstände finden, die man dann eben kombinieren kann. Und das ist ja eine App eigentlich, die in einem fertigen Spiel zu
nicht nur eigentlich, wird. Oder? Also das ist definitiv eine App dabei.
Ja, ich sag Spiel, eigentlich, weil wir es jetzt gerade ohne App gespielt hatten.
Ja, das war so witzig. Wir hatten dann eben den Erklärbären, der da war, einen prächtigen Bart hatte und er hat gesagt, I'm your App. Und dann mussten wir quasi immer sagen, wir möchten den Gegenstand auf C4 untersuchen. Und so läuft es dann eben auf der App auch ab, dass du eben sagst, du möchtest C4 angucken. Das steht halt dann auf dem Plättchen drauf. Und dann siehst du da einen Feuerlöscher, einen Mülleimer und vielleicht irgendwie ein Schild. Oder bei der anderen Seite ist dann ein Schreibtisch. Und dann klickst du eben auf dieses Kärtchen, wählst du dann über die App aus. Und dann fragt dich die App, möchtest du angucken? Möchtest du gucken, ob am Schreibtisch was ist? Oder möchtest du die Schubladen durchsuchen? Oder möchtest du den Blumentopf anschauen? Und dann wählst du das eben aus. Und er hat es halt eben simuliert mit so ausgedruckten Excel-Tabellen, ja, und hat dann eben immer so geblättert und uns dann vorgelesen, was die App vorlesen würde, weil die noch nicht fertig war. Das war sehr cool und das kann ich mir aber gut vorstellen, dass eben einer dann die App steuert und wenn man dann zum Beispiel den Schreibtisch durchsucht und da ist nichts, dann werden einem halt 10 Sekunden abgezogen und wenn in der Schublade dann beispielsweise ein Schlüssel drin ist, dann steht eben in der App, nimm Karte 5 und dann siehst du, da ist ein Schlüssel. Und wenn du den Schlüssel hast, dann kannst du natürlich auch wieder irgendwelche Türen aufmachen. Und das war richtig haptisch, weil wenn wir dann Türen geöffnet haben, dann hieß es halt, zieht jetzt C3, H5 und X9 raus aus dem Karton und dann öffnen sich wieder neue Gucklöcher. Total cool.
Ich fand es deswegen interessant, weil das ja so ein Aspekt ist, der bei den anderen Spielen vernachlässigt wird. Also dieses Suchen, was man eigentlich im normalen Escape am Anfang macht, sich erstmal orientieren und zu gucken, was ist da. Und das wird halt hier umgesetzt. Das ist das, was bei den anderen nicht so reinkommt. Und deswegen hat es auch seine Berechtigung, also weil es wieder dieses andere Gefühl aufnimmt. Also es war wieder, ja, es ist ein Escape-Raum, aber es ist wieder anders. Also es ist was anderes gemacht worden und deswegen finde ich es spannend. Die Frage ist es, wie lange es halt tragen kann. Also ob das wirklich so ist, dass man danach sagt, ja, kann es genug Geschichten erzählen. Das kommt darauf an, wie sie es gestalten.
Ja, und die Rätsel sind, ist halt auch die Frage, wie die Rätselqualität ist. Damit steht und fällt es ja, aber eben dieses Suchen kommt als neues Element hinzu. Es fühlt sich sehr haptisch an, weil man dadurch, dass ja der Karton viereckig ist und man sitzt irgendwie am Tisch, kann auch jeder von jeder Seite irgendwie reingucken. Also man hat auch eben dieses Gleichzeitige, was jetzt beim Suchen bei Unlock zum Beispiel, wenn man irgendwie versteckte Zahlen auf Karten sucht oder so, dann kann es ja immer nur einer machen. Und hier kann man eben gemeinsam auch den Karton so in den Händen halten und rumsuchen. Die Rätsel waren jetzt in unserem Demo-Fall jetzt nicht sonderlich schwer, aber das war ja auch darauf ausgelegt, dass man das eben an der Messe in 10 Minuten spielen kann. Die Fälle, die dann dabei sind, die im Karton dann drin sein sollen, die sollen so auch um die 1 Stunde lang dauern, waren jetzt aber nicht sehr viele, die da drin sind. Also das fand ich jetzt das einzige ein bisschen Enttäuschende, dass er gesagt hat, das sind 2 oder 3 Fälle im Karton und dann wird es halt Erweiterungen geben. Aber es ist natürlich auch immer einfach eine Preisfrage. Was kostet das Ding dann? Wie umfangreich sind die und wie gut sind die Rätsel? Das können wir natürlich noch nicht beurteilen.
Genau, aber zumindest im Auge haben wir es.
Ja, Cranio Creations wird dann wahrscheinlich bei uns auch erscheinen. In Essen soll es soweit sein, war jetzt zumindest mal so der Plan. Genau, dann einen kleinen Hype, kann man glaube ich schon so sagen, gab es um das kleine putzige Spiel Draftosaurus, hat ein ganz ähnliches Thema eigentlich wie Dinosaur Island, nur als sehr, sehr kurze, kleinere Version davon.
Ja, die Familienversion davon würde ich sagen, wenn das andere so ein richtiger Brainburner ist, ist das so locker, leicht, flockig gespielt. Es ist das gleiche Thema, wie du gerade gesagt hast, wir müssen Dinosaurier in unseren Park platzieren.
Und dazu, Trendthema Dinos.
Richtig. Ich
sehe schon die Headline.
wir nehmen dazu 6 Dinos am Anfang in die Hand, versteckt vor den anderen und suchen uns davon einen aus und den platzieren wir in unserem Park, der so vor uns ist, auf verschiedene Felder. Man kann entweder sagen, da sammeln wir nur Dinos der gleichen Farbe oder da nur Dinos von unterschiedlicher Farbe oder von denen Dino werden am Ende die meisten haben in unserem Park oder Pärchen bilden, also 2 gleichfarbige. Und wenn wir uns einen ausgesucht haben, geben wir die anderen 5 Dinos einfach den nächsten Mitspieler in die Hand und bekommen von dem anderen auch 5 Dinosaurier, die er gerade weitergegeben hat. Gut, und dann sucht mir wieder einen aus und gibt den Rest wieder weiter. Und der Tyrannosaurus Rex ist der rote, der gibt immer einen Sonderpunkt am Ende des Spiels. Deswegen ist der auch besonders begehrt. Aber wenn ihn halt jeder haben will, ja, dann ist es halt auch wieder schwierig, weil dann kann es bestimmt nicht der meiste sein und meine Pärchen könnten dann gefährdet sein.
Ja. Und es gibt natürlich noch ein Element, dass die T-Rex auch eine Sonderfähigkeit haben, weil das Besondere ist natürlich, du darfst zwar immer nur einen wählen und aussuchen, aber es gibt noch einen Würfel, der bestimmt für den nicht aktiven Spieler, was überhaupt erlaubt ist zu setzen. Also der Park ist aufgeteilt in links und rechts. Das eine ist der Toilettenteil des Parks, der andere war der Ausgang oder so. Dann gibt's noch ein eher so die steinigen Gehege oder die Waldgehege. Und es gibt dann eben auf dem Würfel auch zum Beispiel die Ansage, du darfst jetzt den nächsten Dino nur in einen Bereich stellen, wo noch kein Dino ist. Oder eben zum Beispiel auch der Dino, den du jetzt setzt, der darf nicht im gleichen Gehege wie ein T-Rex sein. Und dadurch wird's dann noch ein bisschen kniffliger und ärgerlicher.
Mhm. Genau. Hat aber sowas locker leichtes von sich und trotzdem total. War ich immer so in dieser Zwickmühle. Ja, setz ich jetzt dorthin, was könnte noch kommen? Was bauen denn die anderen so für Dinos an? Ah, der sammelt auch schon rot. Ah, das wird nichts mehr mit dem. Dann versuche ich doch wieder jetzt auf Lila zu gehen oder irgendwie sowas. Und gerade dieses Haptische auch wieder. Ich habe es wieder gesagt, ja. Aber ich habe was in der Hand und das sind richtig schöne Spielsteine, also die in den Farben auch sind. Und ich baue mir das so auf. Also ich sehe von mir tatsächlich diesen Park auch so entstehen. Das ja hat mir wirklich sehr gut gefallen und
super Ding, ja.
Ja.
Und dann sage ich, das nächste Wort noch hat einen hohen Aufforderungscharakter. Ja. Und dieser Nochmal-Faktor. Also ich hatte sofort Bock, nach der ersten Partie nochmal zu spielen. Und ich glaube, wir hätten insgesamt wahrscheinlich locker 4, 5 Partien am Stück gespielt. Es dauert nur so 1/4 Stunde, 10 Minuten, 15 Minuten so um den Dreh rum. Aber dann kam der Alex hier, der große Messechef, der für die Veranstaltung vor Ort zuständig war und hat uns einfach rausgeschmissen, ja. Vielen Dank an der Seite auch.
Ja,
durften ja, also mehr. Nur wegen dir durfte ich Draftosaurus nicht weiterspielen. Merke ich mir. Das merke ich mir, ne, Alex?
Jetzt hatte ich verstanden, gut.
Ja, genau. Ja, genau. Aber du hast es dann gleich mitgenommen. Das war einfach zu putzig. Und es war dann auch sofort ausverkauft. Also es war auch echt ein kleiner Hit auf der Messe, ja. Mhm. Wo kriegt man es? Also war das schon ein deutscher Verlag? Also Ankammer und Board Game Box? Aber es war schon die deutsche Version, ja?
Es war die deutsche Version, genau, die ich da gespielt habe. Aber ich denke mir mal, die werden nachproduzieren.
Ja, absolut. Hoher Aufforderungscharakter hatten wir dann auch sofort beim letzten Spiel, über das wir heute reden, nämlich Grimms Wälder, im Original Grimms Forest, auch ein Kickstarter-Ding gewesen von Tim Eisner. Und das war ein absoluter Hingucker. Also sowohl die Packung, die irgendwie richtig groß und schönes Cover hatte, aber vor allem die Miniaturen, die da auf dem Spiel standen.
Ja, wir sind also eine von diesen kleinen Schweinchen, die Häuser bauen müssen. Das ist dieses amerikanische Märchen doch, wo dann, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, was ein Wolf oder ein Fuchs, der eben das dann wegpusten möchte. Mhm. Und wir sind eins von diesen Schweinchen und sammeln eben die passenden Rohstoffe dazu. Die liegen in der Mitte aus und dann wählen wir aus, ob wir eben ja die Holzrohstoffe haben möchten oder die Ziegel oder die, was war das dritte Stroh.
Nee, Holz, Stroh und Ziegel, genau.
Genau. Und dann gibt es noch
einen. Wie eben halt in der Geschichte, der Wolf mit den drei Schweinen.
Richtig, genau. Und es gibt noch ein Marktfeld, wo eben alle drei genau eines drauf liegt. Und jeder verdeckt, liegt eine Karte aus, wo er denn gerne hingehen möchte. Und dann nimmt man sein Schweinchen, was man so hat, was eine ganz tolle Miniatur ist, und stellt die auf den Platz. Und wenn wir Glück haben, dann müssen wir nicht teilen. Das heißt, jeder hat was anderes gewählt und jeder darf sich das nehmen, was da drauf liegt. Aber wenn wir uns beide Holz ausgesucht haben, dann müssen wir uns halt das Holz, was da liegt, teilen und haben halt entsprechend weniger.
Genau. Und man baut dann eben mit diesen Ressourcen, also nachdem man da hingegangen ist und gesammelt hat, darf man eben eine von mehreren Aktionen machen. Man hat immer zwei Aktionen. Man kann zum Beispiel dann eben Häuser bauen. Die bestehen dann immer aus drei Teilen. Auch die sind richtig schöne Miniaturen. Das heißt, man baut halt aus dem Holz erst einen Boden, dann baut man die Wände und dann baut man das Dach. Und das Spielende wird eben eingeläutet, wenn einer der Schweinchen...
So witzig, du bist selber ein Schweinchen.
Wenn eins der Schweinchen drei Häuser fertig hat, egal aus welchem Material, dann endet das Spiel. Und dann wird eben geguckt, wer hat die drei hochwertigsten Häuser gebaut. Also man gewinnt nicht eben automatisch, wenn man als erster drei Häuser hat. Weil es kann ja sein, dass ich zum Beispiel drei Strohhäuser habe, weil Stroh gibt's am meisten. Das ist natürlich am einfachsten zu bauen. Das ist auch am billigsten zu bauen. Das heißt, damit kann man sehr schnell Häuser bauen. Wenn du es aber in der gleichen Zeit schaffst, eben ein Holzhaus noch zu bauen oder gar ein Lehmhaus, dann hältst du natürlich mehr aus, wenn dann am Ende der große böse Wolf kommt und alles wegpusten will. Von daher hast du dann gewonnen. Und das heißt, es ist gleichzeitig so ein bisschen so ein Wettrennen, aber auch eben dieses Abschätzen und Antizipieren. Also du hast jetzt schon den Boden für das Holzhaus gebaut. Heißt es, du gehst jetzt erst recht zum Holz oder denkst du jetzt, dass wir denken, du gehst zum Holz und gehst deswegen zum Stroh und blöffst nur und deswegen kann ich jetzt zum Holz? Und das macht's allein schon super spannend, aber damit hört's ja noch nicht auf. Kommt ja noch einiges dazu.
Ja, es gibt nämlich so Fabelkarten und Freundeskarten. Die Freundeskarten sind wirklich irgendwelche Märchenfiguren, die ganz thematisch auch versucht haben, irgendwie das abzubilden, was es ist. Also zum Beispiel, da gab es Pinocchio. Und bei Pinocchio muss ich im Vorfeld sagen, auf welches Feld ich gehe. Super, ja. Und wenn ich eben lüge, passiert nichts. Aber wenn ich die Wahrheit sage, kriege ich zwei Rohstoffe extra.
So geil, echt.
Ja. Also das sind einfach sehr pfiffige Ideen. Und dann gibt es eben noch Fabelkarten, die erzählen so fast so ein bisschen die Geschichte. Also da kommen dann eben vor meiner Wahl, spiele ich eine Fabelkarte aus und dann kommen Figuren ins Spiel, die diese Felder blockieren oder was damit machen. Also dass man dann sagt, der sich dorthin zieht, darf eben die Rohstoffe nicht nehmen.
Also zum Beispiel der Brückentroll zum Beispiel, riesige Miniatur, ja. Die steht dann auf dem Feld und die verlangt halt zwei Teile von dem, was du einsammelst als Zoll, damit du eben wieder nach Hause kommst. Oder natürlich gibt's Wölfe, die fressen dir einfach die verscheuchen dich halt quasi, die Ressourcen klauen sie sich dann selber. Das heißt, du gehst leer aus und mit Freunden kannst du dann auch eben so Dinge machen, dass du irgendwie sagst, ich krieg die Hälfte von dem ab, wo du bist. Und interessant fand ich auch, dass du diese Freundekarten eben auch anderen geben kannst. Ja, also du kannst dann eben entscheiden, du kannst immer nur einen Freund haben und eben damit eine Fähigkeit. Aber ich kann dann auch sagen, die finde ich jetzt gar nicht so gut, die Fähigkeit, aber die ist vielleicht nicht so krass wie die du gerade eben hast, also gebe ich dir die. Und dann hast du die automatisch und du kannst dich auch nicht dagegen wehren. Und dadurch wird es schon sehr interaktiv, dieses Spiel.
Nicht nur interaktiv, sondern auch wirklich komplex. Also am Anfang habe ich mir nicht noch gedacht, ja, okay, sehr simples Spiel. Und als diese Karten dann ins Spiel kamen, da war es dann schon so, dass ich mir dachte, jetzt das oder dann das. Ja, die Karte könnte ich auch spielen. Und dann müsstest du mir einen Rohstoff geben. Und dann wird es doch mehr. Und dann wurde das Ganze auch ja auf so ein Level gehievt, dass eben nicht so das klassische Familienspiel mehr abbildet. Also, wenn man es richtig ja so angeht. Weil das hat sich so simpel angehört und auch, was man da gesehen hat. Und es ist auch nicht schwierig zum Spielen. Aber es wird dann doch tiefer, als man denkt.
Ja, fand ich sehr gut. Also, ich war sehr positiv angetan. Und ich glaube auch durch die Freunde- und Fabelkarten ist auch der Wiederspielwert einigermaßen hoch, weil wir ja in einer Partie, wir haben wirklich eine komplette Partie gespielt und wir haben lang nicht alle Karten gesehen und in gewissen Kombinationen ist da glaube ich schon einiges zu holen. Finde ich sehr, sehr cool. Auch optisch unglaublich schön gemacht. Also sehr hochwertiges Material, sehr tolle Zeichnungen, super illustriert, ein absoluter Hingucker gewesen. Also ich bin sehr gespannt, wenn es kommt, werde ich auf jeden Fall noch intensiver spielen, ja. War so ein bisschen so mein Highlight auf der Messe, fand ich sehr cool.
Ja, verstehe ich. Aber Draftosaurus ist bei mir vorne, aber es ist ja okay.
Ja, Draftosaurus ist ja unschlagbar, aber es sind zwei verschiedene Kategorien. Also ja, die beiden waren so auf jeden Fall meine Highlights, ja. Genau. Das sind ja vielleicht Titel, die durchaus relevant sein könnten für nächstes Jahr. Spiel des Jahres war dann nämlich an einem Tag später die große Verleihung. Am Montag in Berlin wurde das Spiel des Jahres von der Spiel des Jahres Jury beziehungsweise vom Verein Spiel des Jahres gewählt und dann eben auch vorgestellt. Über die Nominierten und so hatten wir ja auch schon gesprochen. Und da war jetzt eben die offizielle Verleihung. Vielleicht noch so ein bisschen im Vorfeld, war ganz interessant. Die Kulturstaatsministerin Monika Grütters kam vorbei und hat ein Grußwort gehalten. Und dann im Vorfeld schon so, na, jetzt kommt da so eine Politikerin und dann gibt's halt so ein klassisches Grußwort und aber das war super. Also ich war völlig baff, die, was sie da erzählt hat, die hat eine richtig gute Rede gehalten, fand ich. Die hat inhaltlich total viel Bezug genommen zu Spiel, zu Spielkultur, hat irgendwie coole Wortspiele drin gehabt, wo sie gesagt hat, auch Politiker spielen ja gerne mal und so, ja, oder dass eben so Redewendungen ganz viel existieren und also war ich echt angetan, war echt eine gute Rede und hat mir sehr gut gefallen.
Die Location hat sich auch geändert, also im letzten Jahr war das noch woanders. Und dieses Hotel hat, glaube ich, geschlossen, wo das früher dann war. Aber das wird renoviert, auf jeden Fall so. Und dann hat man sich was anderes ausgesucht. Das war so ein Musikhotel, so kann man sich das vorstellen. Also wirklich, wer reingekommen ist, das war in Pink und überall war alles mit Musik irgendwie. Man konnte sich auch sowas ausleihen, wenn man wollte, von der Gitarre holen von der Rezeption oder so ein Mischboard, ich weiß nicht. Das hat auf jeden Fall einen sehr großen Flair gehabt und das war sehr einladend. Und hat dadurch auf jeden Fall schon mal so was Neues gewonnen. Also neue Location und eben diesen neuen Start, dass ja die Kulturstaatssekretärin was gehalten hat. Dann ging es aber auch noch weiter mit den Änderungen, weil es gab so neue Einspieler, die im letzten Jahr noch nicht gab.
Oh ja, gut, dass du das sagst, genau. In den Vorjahren war das ja immer so, dass dann die drei Nominierten eben nochmal kurz vorgestellt wurden. Und da hat man dann immer so eine Stock-Image-Family gesehen, ja, die unglaublich viel Spaß beim Spielen hatte. Und dann so ein Sprecher aus dem Off. Und es hatte immer so ein bisschen so den Charakter von einem Werbevideo. Aber das passte irgendwie meiner Meinung nach immer nicht so richtig, weil das war ja kein Werbevideo, was von den Verlagen produziert wurde, sondern das war ja von der Jury organisiert und gemacht und getan. Und deswegen hatte das immer so ein bisschen so einen komischen Eindruck. Und die Entscheidung ging jetzt dahin, dass man eben gesagt hat, man lässt die Jury-Gesichter auch mal zu Wort kommen. Das heißt, Julia zum Beispiel oder Udo, die man eben so aus YouTube und Blogs und so weiter auch kennt, die ja Teil der Jury sind, die haben dann eben diese Spiele vorgestellt. Oder Martin Klein, wer war noch? Harald war noch zu sehen und so weiter. Das war richtig gut gemacht und die haben dann eben die Kandidaten nochmal vorgestellt, also Flügelschlag, Carpe Diem, und haben dann eben immer so kurz dazu ein paar Sätze gesagt, was ist das Besondere. Man hat dann eben auch gesehen in Detailaufnahmen, wie das Spiel so einigermaßen grob funktioniert, aber sie haben eben auch jetzt nicht das Spiel 1:1 erklärt, sondern auch so ein bisschen eben dieses Alleinstellungsmerkmal beschrieben in so, wie lang waren die Clips, 30, 40 Sekunden? Vielleicht eine Minute vielleicht maximal. Kann man jetzt schlecht schätzen, wie lang das war, aber 1,5 Minuten maximal so. Und das war richtig gut. Also hat mir total gut gefallen, dass man eben dann auch so mehr Gesichter gesehen hat, die dann auch die Entscheidung getroffen haben.
Das war halt viel realistischer. Beim Alten war es halt schon sehr gestellt, wie das aus. Man hat genau gesehen, die haben das jetzt gesagt bekommen, dass sie es machen müssen. Und hier war es halt so, dass die interviewt wurden und gefragt wurden, ja, warum hat dir das Spiel so gut gefallen? Sag das doch mal. Und dann haben die halt Sachen gesagt und dann hat man irgendwie nachvollziehen können, ah ja, okay, das hat das Spiel also ausgezeichnet, deswegen ist es so gut, okay, deswegen ist es jetzt hier, interessant. Und dann hat man zumindest über die ganzen drei Spiele so einen Überblick gewonnen gehabt. Und dann, wurde der Sieger verkündet und es hat angefangen mit dem Kennerspiel.
Genau, beziehungsweise die Sieger und Siegerinnen. Flügelschlag hat gewonnen, Kennerspiel 2019 wurde Flügelschlag von Feuerland mit der Autorin Elisabeth Hargrave. Hat natürlich jetzt gleich zwei Preise abgestaubt an diesem Wochenende, aber das ist natürlich der deutlich wichtigere und auch international angesehenere Preis. Flügelschlag, absolut verdienter Kenner, war auch mein Favorit, habe ich auch getippt, war irgendwie auch so ein bisschen klar, oder? Also ich meine, das war, glaube ich, so der sicherste Kandidat. Wenn man sich so im Vorfeld rumgefragt hat, waren sich schon die meisten relativ einig, dass Flügelschlag ein absolut verdienter Gewinner ist. Also in der Kategorie war das, finde ich, leichter zu raten als in der roten.
Ja, also die anderen waren schon eher die Außenseiter, würde ich jetzt sagen. Es ist auch, wenn man so beobachtet von den Leuten, die das Spiel eben sehen, dass die davon auch begeistert sind, was die sehen. Zum Beispiel die Monika Grübers hat danach Grütters. Auch ein Spiel Grütters. Mitgenommen, weil sie gesagt hat, bitte?
Grütters.
Ach, Grütters, Entschuldigung. Ist danach auch hin und hat sich ein Spiel davon geholt, weil sie gesagt hat, oh, das ist ja toll, also mit diesen Vögeln da und das möchte sie auch mal ausprobieren. Und dann habe ich mir schon gedacht, okay, anscheinend haben sie einen richtigen Job gemacht, wenn man eben genau die Leute dann so zum Spielen holt. Aber es ist natürlich der Kennerpreis. Ich weiß jetzt nicht, ob das natürlich auch jetzt für sie so spielbar ist, aber trotzdem, es hat eine gewisse Attraktion auf Personen und das soll es ja haben.
Genau. Also ich glaube, das ist genau das, was der Preis möchte, eben so Leute ans Spiel heranzuführen. Klar ist es jetzt die Kennerspielkategorie, die dann schon eher für Leute gedacht ist, die vielleicht schon ein paar Mal gespielt haben. Aber ich glaube, selbst mit Flügelschlag kann man Leute auch ans Spiel holen, die noch gar nicht Bezug zu Brettspielen hatten. Das geht schon. Das ist schon echt ein gutes Gateway-Game oder wie man das so schön sagt.
Mhm, ja. Genau, ja. Mhm.
Ja, also absolut verdient. Ich freue mich total eben auch für die Autorin. Wir haben uns dann auch ein bisschen mit ihr unterhalten können dann so vor Ort. Da war eine wunderschöne Außenterrasse direkt an der Spree, wo man eben dann auch nochmal so ein bisschen zusammenstehen konnte. Eine unglaublich charmante Person. Also die Elizabeth Hargrave ist so natürlich gewesen, war überhaupt nicht abgehoben. Amerikanerin aus der Nähe da von Washington und so. Ihr erstes Spiel, was sie so richtig gemacht hat. Und ich gönne ihr das total, weil ich glaube, dass sie jetzt eben auch da jetzt die Chance hat, eben durch diesen Preis jetzt auch hauptberuflich das machen zu können. Und das freut mich ja irgendwie immer besonders, wenn Leute es schaffen, irgendwie ihre Passion zum Beruf zu machen. Also habe ich ja auch, genau, war ja auch immer auch so meine Vision und mein Traum. Und das zu sehen, dass es jetzt bei ihr so möglich sein könnte oder wird, freut mich sehr.
Versuch. Ja, das ist ja gerade selber gesagt, aber das hat mich wirklich auch beeindruckt, die Leidenschaft, die sie so ausgestrahlt hat. Also es war wirklich, man spricht sie drauf an und dann kommt so ein Lächeln auf ihre Lippen und dann kann man dem ganzen Gesicht auch wirklich entnehmen, dass sie so begeistert ist und so viel Spaß hatte. Und sie hat selber dann auch auf der Bühne gesagt, sie wollte halt mal ein Spiel machen, was sie thematisch anspricht. Also nicht irgendwie, ja, irgendwas, was vielleicht Krieg ist oder wo es darum geht, ja, was zu erobern oder Länder zu haben oder ins alte Rom zu gehen. Nein, sie wollte irgendwas haben, was ihr auch gut gefällt. Und ja, weil sie halt Ornithologin ist oder zumindest Interesse daran hat, so Birdwatcher hat sie, glaube ich, gesagt, kam sie eben auf die Idee und das war irgendwie sympathisch, das hat mir gefallen.
Ja, und was man auch nicht unterschätzen darf, finde ich eben, dass jetzt eine Autorin ausgezeichnet worden ist, dass das Spiel nicht nur hauptsächlich, sondern durchgehend von Frauen eben auch illustriert wurde. Also da 3-4 verschiedene Illustratorinnen an Bord gewesen und eben auch die redaktionelle Arbeit in Deutschland eben hauptsächlich von Inga geleitet wurde, die eben bei Feuerland angestellt ist und die auch wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt hat. Also sie hat mir dann so ein bisschen erzählt eben auch, dass die Bonuskarten zum Beispiel bei Flügelschlag, die beziehen sich auf die Namen der Vögel. Ja, also du hast als Bonuskarte zum Beispiel, du musst so und so viel Vögel haben, die Rot im Namen haben, wegen Rotkehlchen oder sowas. Und es funktioniert natürlich nicht, das einfach 1:1 übersetzen, weil ja denn die Balance wieder nicht stimmt, weil die Vögel halt auf Englisch andere Wörter haben als im Deutschen. Das heißt, da musste wahnsinnig viel angepasst werden, um auch nochmal geplaytestet werden, damit die Balance stimmt. Und die ganze redaktionelle Arbeit von dem Flügelschlag ist ja auch außergewöhnlich hoch, vom Material bis hin zu bis zur Anleitung und so. Also von daher auch Gratulation an das Team von Feuerland, die zum ersten Mal jetzt eben nominiert und auch ausgezeichnet wurden. Auch für die freut es mich total. Ja, und dann der noch wichtigere Preis, glaube ich, der rote, der natürlich noch ein bisschen mehr auch Leute zum Spielen bringt, war uns beiden eigentlich auch klar, was da gewinnt, gell? Wir sind ja voll Profis.
Ja, genau. Also ich hatte schon eine Vermutung, aber da war ich mir wirklich unsicher. Ja. Da hätten es auch die anderen beiden sein können. Und da war die Spannung natürlich auch groß. Und wie jedes Jahr merkt man das halt auch in dem Saal. Ich meine, du hast, glaube ich, zum allerersten Mal warst du dabei.
Aber live war ich zum ersten Mal dabei, genau.
Genau, aber ich glaube, das ist noch was anderes, wenn man da drin sitzt und das wirklich spürt. Und auch dieser Schrei, als es dann gesagt wurde, das war so ein Befreiungsschrei. Die waren so auf Hochspannung die ganze Zeit gesessen. Und dann hat man gemerkt, jetzt fällt alles gerade runter. Natürlich waren die anderen auch enttäuscht. Ich habe mit den Verlierern, in Anführungszeichen, ich weiß nicht, ob es Verlierer sind, die Nominierten auch noch unterhalten. Und da war die Enttäuschung natürlich schon groß. Mhm. Ich glaube, gerade im roten Bereich hatten sich schon mehr Leute Hoffnungen vielleicht auch gemacht. Mhm. Aber ich finde, die Wahl mit Just One ist jetzt nicht die schlechte Wahl gewesen. Denn die beiden Alternativen, die zur Verfügung standen, war zum einen das Lama, was wirklich so die Nichtspieler anspricht, aber die viel Spieler häufig nicht abgeholt hat. Mhm. Und bei Werwörter habe ich es ein bisschen andersrum gesehen. Da hatte ich halt, dass es vor allem in Vielspielerkreisen sehr beliebt ist, aber nicht immer mit so Nichtspielern, Wenigspielern funktioniert. Und das war im Prinzip dann Just One. So, ja, die haben doch alle angesprochen. Also was ich mit Just One so erlebt habe, ging das mit beiden Seiten gut.
Ja, also Just One war auch bei mir das Spiel, was ich dieses Jahr mit jeder Gruppe an Silvester, mit der Oma, mit Nichtspielern, mit Vielspielern, es hat immer funktioniert. Es gab nicht einen Abend, an dem Just One nicht funktioniert hat, wirklich nicht. Mit kleinen Gruppen, mit großen Gruppen, mit großen ist es natürlich besser, aber auch hier, wenn wir zu viert in der Familie spielen, funktioniert es, ja, wenn drei dabei sind. Das ist natürlich dann nicht ganz so geil, aber bei den anderen ist es ja auch ähnlich. Das sind alles eher Spiele für größere Gruppen. Mhm. Aber Werwörter finde finde ich mechanisch das interessanteste Spiel. Also was da auf der Meta-Ebene passiert bei Werwörter, ist gigantisch gut. Also es ist für mich eines der besten Spiele dieses Jahr. Und ich finde es auch besser als Just One, aber du musst halt die richtige Gruppe dafür haben. Und Lama ist auch geil, aber es ist polarisiert halt sehr stark. Kann auch total floppen. Deswegen finde ich, bin ich total happy mit der Wahl für Just One, weil das kannst du einfach wirklich jedem in die Hand drücken und jeder und alle werden Spaß haben. Das ist wirklich gut. Und du kannst es halt 10 Minuten spielen oder halt auch 5 Stunden am Stück. Das macht dann immer noch Bock. Das ist halt das Geile daran, weil jede Runde immer nur so kurz dauert. Du holst auch Leute an den Tisch
dazu. Also die beobachten, wie du das spielst. Es ist sofort begriffen, worum es geht und man kann selber mitspielen. Und
es geht halt auch. Es geht halt auch, ja.
Ja, schau dir einfach die Hinweise an, die vorne stehen, was glaubst du, welcher Begriff wurde gesucht? Und schon kann jemand mitspielen und steht dann auch dran und knobelt und sagt dann sofort, ja, ich will auch mitmachen, also ich kann das auch und ich will auch einen Hinweis geben, ich glaube, ich kann das ganz gut und ja, deswegen ist das ein guter Vertreter dafür, absolut, dass man eben das Spiel irgendwie unter andere bringt.
Ja, gut. Naja, das war aber dann wohl leider das letzte Mal, dass ich dich einladen kann, um mit dir über die Spiel des Jahres Nominierten zu reden oder die Gewinner. Denn ich habe hier eine Breaking News im Podcast zu verkünden. Stefan wird leider nicht mehr mit mir über die Nominierten podcasten können, weil Stefan wurde nämlich aufgenommen in die Spiel des Jahres Jury. Herzlichen Glückwunsch.
Och, danke, das ist aber nett. Ich habe, glaube ich, auch was für dich zu sagen. Denn ich glaube, auch du wirst es nicht mehr hinkriegen, irgendwas über die Nominierten zum Spiel des Jahres sagen. Denn auch du, lieber Manu, wurdest aufgenommen. Überraschung. Das war natürlich ein großes Ding für uns beide.
Holla, waren wir aufgeregt.
Ja, ich war auch aufgeregt, auf jeden Fall. Zu den aktuellen konnten wir jetzt eben noch gut was sagen, weil wir da null involviert waren. Also deswegen war das jetzt auch für uns noch kein Problem. Aber ab dem 1.8. ist es dann tatsächlich so, dass wir da ja selbst eine Stimme haben und dann auch nicht mehr über das Spiel des Jahres dann so reden dürfen, so offen, wie wir es jetzt gerade getan haben.
Nee, geht ja auch nicht, weil wir es halt wählen werden nächstes Jahr. Genau. Und ich kann es immer noch nicht ganz glauben, dass wir diesen Satz gerade gesagt haben, dass wir nächstes Jahr das Spiel des Jahres wählen. Es ist eine unfassbar große Ehre, finde ich. Also geht uns ja beiden so. Ich bin unfassbar geflasht und total geehrt. Und ich freue mich wahnsinnig auf nächstes Jahr. Wir werden sehr viele Brettspiele spielen. Wir werden auch natürlich weiterhin über unsere Eindrücke reden und podcasten und schreiben und machen und tun. Aber wir können natürlich halt nicht mehr Nominiertenraten machen, weil es ja, klar, liegt in der Natur der Sache.
Ja, es wäre auch seltsam,
nicht mehr können.
Ja. Wenn wir jetzt irgendwas sagen würden, na, ich glaube, das Spiel, das ist nicht so richtig gut und das wird bestimmt nicht Spiel des Jahres werden oder irgendwie so, dann ist es ja komisch, weil wir haben ja Vorwissen. Und
also den Satz werdet ihr von uns nicht mehr hören, aber natürlich werden wir weiterhin auch sagen, wenn uns Spiele gefallen und welche Spiele nicht gut sind, und ich werde sicherlich auch sagen, das ist für mich momentan das beste Spiel oder sowas in der Art. Sowas können wir ja sagen, weil die Jury besteht aus 10 Leuten, also wir sind jetzt dann die 2 Neulinge, die dazukommen. Zwei werden die Jury verlassen, das wurde jetzt eben am Vorabend vor der Spiel des Jahresverleihung eben dann so gesagt und wurde jetzt dann offiziell kommuniziert. Und aber wie gesagt, wir wissen auch nicht, wie diese Wahl zustande kommt. Also nochmal so ganz klar, die haben uns auch nichts gesagt. Also wir wussten zwar jetzt schon eine Weile, dass wir dann eben in die Jury aufgenommen werden, aber die sind da so verschwiegen, das ist echt der Hammer.
Ja,
man kriegt da nichts raus und weiß gar nichts. Wir haben es natürlich auch immer gefragt und so, aber nichts, keine Chance. Nee. Und wir waren genauso überrascht wie alle anderen Teilnehmer. Und ab 1.8. geht es dann los. Bin schon sehr gespannt. Sehr schön. Aber you heard it here first. Ich freue mich sehr auf nächstes Jahr. Und damit machen wir, glaube ich, den Podcast auch zu für heute. Das war unser Insert Moin on Tour aus Berlin von der BerlinCon 2019 und der Spiel des Jahresverleihung 2019. Und wir hören uns spätestens bei der nächsten Lebrett-Folge wieder. Dann als wieder wahrscheinlich mit Daniel zusammen. Der war jetzt nicht vor Ort. Der war eben nicht in Berlin dabei. Deswegen haben wir das jetzt schnell mal aufgenommen. Aber ich glaube, nächstes Mal ist er dann auch wieder dabei. Und wir haben sicherlich wieder einige spannende Spiele im Gepäck.
Ja. Macht es gut. Ciao.
Tschüss.